Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Historiker Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Bösch, ich bin mit Ihnen in dieses Jahr gestartet. Sie hatten einen festen Platz auf meinem Nachttisch. Hier mit Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Ein Buch, in dem Sie verschiedene Ereignisse beschreiben, die uns heute noch prägen. Das ein oder andere wird sicherlich auch eine Rolle spielen. 30 Minuten Podcast, in der wir die Welt von heute anschauen gemeinsam. Da geht es unter anderem gleich um den Stand der deutschen Einheit. 30 Jahre nach dem Mauerfall. 30 Jahre ist eigentlich eine verdammt lange Zeit, sage ich als Journalist. Was sagt der Historiker? Ein Wimpernschlag?
Für den Zeithistoriker ist das genau die Zeit, in der Geschichte einsetzt. Wir sagen, dass gewöhnlich 30 Jahre etwa eine Generation ausmachen. Das ist der Abstand, den wir in etwa waren, wenn wir Geschichte untersuchen. Nach 30 Jahren gehen auch die Archive auf für die Historiker. Das heißt, wir können dann hinter die Kulissen schauen und genauer prüfen, wie sich Dinge abgespielt haben. Und deswegen gucken die Historiker jetzt verstärkt eben auch den Prozess der Einheit an.
Die Historiker, aber eben auch die Beobachter des aktuellen Geschehens, denn dieser Stand des Vereinten Landes und wie wir uns fühlen in diesem gemeinsamen Deutschland, das wird uns beschäftigen. Das ist großes politisches Thema auch nach den Landtagswahlen gewesen. Und was uns 415 Stunden privates Filmmaterial aus DDR-Zeiten in dieser Hinsicht auch deutlich machen können, auch das Thema hier heute. Wir werden viel zurückblicken in diesem Herbst. 30 Jahre Mauerfall stehen an, Feierlichkeiten mit aktuellem Beigeschmack. Wie steht es um die Einheit dieses Landes? Der Bundestag debattiert es heute auf der Grundlage des Einheitsberichtes, der Mitte der Woche vorgestellt wurde, der eine Grundaussage hat, die wir eigentlich schon seit vielen Jahren kennen. Der Osten holt auf, aber er bleibt nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Westens. Eine Zahl zum Beispiel, 73% der Wirtschaftsleistung des Westens werden in Ostdeutschland aktuell erreicht. An meiner Seite ist der Historiker Frank Bösch. Herr Bösch, jetzt wird gerade zur Stunde im Deutschen Bundestag gestritten, ob das ein Erfolg ist oder eigentlich eher dokumentiert, wie unzufriedenstellend alles noch ist. Wo würden Sie sich da verorten in dieser Debatte?
Ich glaube, man kann sagen, dass die Spaltung in Ost und West erstaunlicherweise 30 Jahre nach der Einheit noch stark besteht, dass wir auch sehr intensive Debatten in den letzten Monaten darüber geführt haben, aber dass diese Spaltung weniger eigentlich eine ökonomische ist. Denn wie auch dieser Bericht unterstreicht, haben wir ja eine Annäherung zwischen Ost und West in vielen wichtigen Bereichen, also insbesondere bei der Arbeitslosigkeit, wo nur noch 6,4% gerade arbeitslos im Osten sind und damit fast so viel oder weniger wie im Westen, 4,8 im Westen. Oder bei der Rente haben wir die Annäherung und selbst bei den Löhnen, wo man natürlich feststellen kann, nur 85% der Löhne werden im Osten erreicht, aber die Lebenshaltungskosten sind dort niedriger. Also ich glaube, das Ökonomische ist gar nicht der zentrale Punkt und auch gerade wenn man Ostdeutschland vergleicht mit anderen Ländern, die sozialistisch waren bis 1990, dann steht der Osten vergleichsweise gut da.
Wenn ich kurz einhaken darf, da haben Sie natürlich recht, wenn man vergleicht mit Tschechien, mit Polen. Wobei da natürlich der Unterschied ist, dass man nicht den direkten Vergleich hat. Man hat natürlich als Deutscher, dadurch, dass es ein geteiltes Land war, immer den Westen vor Augen, auch als Maßstab. Ich spiele Ihnen mal vor, was Jan Korte von der Linken in dieser Debatte gesagt hat, gerade zu dem Aspekt, den Sie genannt haben, was die Gehälter betrifft.
Man kann es keinem Menschen erklären, dass man für dieselbe Arbeit im Westen mehr bekommt als im Osten.
Er sagt, das kann man keinem erklären, aber Sie haben es ja gerade versucht. Muss man das einfach erklären, dass das eben einfach auch erstmal so ist?
Die Löhne sind unterschiedlich in Deutschland, aber sie sind auch im Norden und Süden unterschiedlich. Wir haben in München natürlich viel, viel höhere Löhne, aber wir haben auch höhere Lebenskosten. Also insofern, bei der Bewertung muss man tatsächlich Lebenshaltungskosten und Löhne in einer gewissen Relation sehen. Und die sind auf dem Land, in der Provinz eben niedriger und die sind im Osten in Orten wie Leipzig oder Potsdam eben auf beiden Ebenen auch deutlich höher. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber eben nicht das Ökonomische, sondern tatsächlich eine Spaltung in der politischen Kultur, in den Wahrnehmungen. Und das ist ja auch das eigentliche Ergebnis von diesem Bericht, dass nämlich ein sehr großer Teil der Ostdeutschen sagt, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse sehen, dass die Wiedervereinigung nicht gelungen sei, sagen 38%. Und vor allen Dingen, das war für mich auch ein ganz entscheidender Befund, dass die Jüngeren diese Sichtweise sogar noch stärker teilen. Also nur 20% der jüngeren Menschen unter 40 sagen, dass die Einheit eigentlich gelungen ist. Und da muss man tatsächlich nach den Ursachen fragen. Und hier liegt, glaube ich, der Kern des Ganzen.
Haben Sie eine Idee, wenn wir nach den Ursachen fragen?
Es ist ganz sicherlich so, dass die Wertschätzung von Lebensleistung, die auch öfters diskutiert wird, hier der entscheidende Punkt ist. Die unglaublich vielen Entlassungen, die Schließung von maroden Betrieben durch die Treuhand haben dazu geführt, dass hier Verletzungen aus den 1990er Jahren eben sehr, sehr tief sitzen und dass dadurch gerade dieses Gefühl der zweiten Klasse aufgekommen ist, dass Ostdeutsche sehr, sehr selten Führungspositionen haben, kommt hinzu. Und daher gibt es diese Wahrnehmung, die ganz virulent ist, dass der Westen im Grunde genommen die ganze Wiedervereinigung gestaltet hat, verantwortet hat und sie im Grunde genommen, um sich selbst zu profilieren oder westdeutsche Unternehmen zu stärken, absichtlich im Stich gelassen haben.
Was kann man denn da jetzt machen? Also die Treuhand ist Geschichte, das ist passiert, die ganzen Umstrukturierungen der 90er Jahre sind passiert. Kleine Fußnote von mir an dieser Stelle. Man muss aber natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass es ein ganz starker politischer Wunsch der DDR-Bevölkerung war in den ersten freien Wahlen und in den ersten, in der Volkskammerwahl, in den anderen Abstimmungen, auch bei den Landtagswahlen, eigentlich so schnell wie möglich und ohne große Umschweife das zu kopieren, ja, was im Westen ist, mit allen Folgen. Die D-Mark sollte schnell kommen. Die D-Mark hat die DDR-Betriebe von einem Tag auf den anderen nicht mehr rentabel oder nicht mehr sozusagen wettbewerbsfähig gemacht im alten Wirtschaftsraum in Ost- und Mitteleuropa. Das ist ja Teil der Geschichte, aber es ist eben leider auch Geschichte. Da können wir nicht mehr tun.
Aber wir können doch einiges tun, weil es hier gerade um Wahrnehmung geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass Historiker jetzt anfangen, die Akten der Treuhand sich genauer anzuschauen und zu sehen, wie wurden eigentlich da Entscheidungen getroffen? Wer hat eigentlich was, wie, in welcher Form unterstützt? Wo wurde sich tatsächlich auch korrupt bereichert? Wo wurden Fehlentscheidungen aus guter Absicht vielleicht heraus getroffen? Und man kann das Ganze besser bewerten. Wir können auch zudem vergleichend schauen. Wir haben einige Länder wie Polen oder die damalige Tschechoslowakei, wo auch ein harter Schnitt gemacht wurde, der viele schwierige soziale Verwerfungen ausgelöst hat. Aber wir können sagen, Tschechien, Polen stehen immer auch vergleichsweise gut da, während andere Staaten von Russland bis Rumänien, die einen langsamen Übergang gewählt haben, ökonomisch sicherlich heute auch keine idealen Welten sind. Also wir müssen einerseits historisch bewerten, andererseits vergleichend arbeiten und das scheint mir sehr, sehr wichtig
jetzt. Mit Blick auf die Treuhand, glauben Sie, das würde befrieden, gerade in der aktuellen Debatte, wenn wir dann zum Beispiel bei dem Blick in den Archiven feststellen würden, was ja der politische Vorwurf ist, viele Jahre von der Linken aktuell eben auch von der AfD mit bedient, dass da nicht fair gespielt wurde an der einen oder anderen Stelle oder würde das nicht eher Öl ins Feuer gießen?
Die Treuhand ist ja im Grunde genommen nur ein Symbol. Und man muss auch sagen, dass viele Überführungen auch ganz ohne die Treuhand passiert sind. Schon vorher etwa die Überführung der ganzen ostdeutschen Versicherungswelt in die Allianzversicherung, die quasi das Monopol erhielt, oder die Überführung der Banken, das geschah erstmal ohne die Treuhand. Aber wenn man ergebnisoffen fragt, an welchen Stellen vielleicht Dinge schiefgegangen sind oder nicht, dann kann das sicherlich nicht dazu führen, dass sich Ost und West jetzt ganz plötzlich annähern. Aber es eröffnet ein Gespräch darüber, was dort eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig.
Also wir haben heute 75% der Wirtschaftskraft im Osten im Vergleich zum Westen. So, nun klingt diese Zahl ja erstmal durchaus angemessen. Da sind andere Länder Europas weit weg. Aber wenn man sich dann anschaut, dass es vor einem Vierteljahrhundert 65% waren und in 25 Jahren es 10% Angleichung gegeben hat, dann heißt das übersetzt, dass wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann ist die wirtschaftliche Einheit im Jahre 2081 erzielt. Und das ist natürlich inakzeptabel.
Tja, mit dieser Aussage von Dietmar Bartsch habe ich jetzt den Historiker überfallen. 2081. Man kann ja auch politisch das so vermitteln und sagen, das ist zwar noch lang, aber es ist ja vielleicht einfach die Zeit, die man braucht.
75% der Wirtschaftsleistung, wenn man das anders umrechnet, entspricht das dem Durchschnittswert der Europäischen Union. Da ist jetzt im Durchschnitt Ostdeutschland. Das ist, kann man gut oder schlecht finden eben. Aber man muss es natürlich mit Ländern vergleichen, die eben auch einerseits lange sozialistisch regiert wurden. Und andererseits muss man fragen, angenommen, es hätte nicht die deutsche Teilung gegeben, wäre Sachsen-Anhalt, wäre Mecklenburg-Vorpommern, also wären solche ländlichen Regionen tatsächlich auf dem gleichen Niveau heute wie Bayern oder Ballungsräume wie das Ruhrgebiet mit 6 Millionen Einwohnern. Ich glaube, wir haben in vielen Ländern der Welt ein Nord-Süd-Gefälle, wo einstige Regionen, wo Werften waren, wo die Schwerindustrie saß, wo Rohstoffe gearbeitet wurden, Kohlereviere, wo die einen Niedergang erfahren haben. Wir können die ähnliche Geschichte erzählen für die USA, wo wir plötzlich ein reiches Florida haben und einen armen Norden in Detroit. Für Großbritannien, wo wir einen armen Norden haben und einen reichen Süden, wo Hightech-Unternehmen sitzen und Dienstleistungen in Ballungsräumen wie London und so weiter. Und das haben wir eben auch in der Bundesrepublik, im vereinten Deutschland. Also was ich damit sagen will, ist, natürlich hat die Teilung, natürlich hat die DDR und der schwierige Umbau danach dazu beigetragen, dass wir diese Unterschiede haben. Aber das ist es nicht ganz alleine.